Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Letare, dem vierten Sonntag in der Passionszeit. Freut euch, das ist der lateinische Name dieses Sonntags, ein kleines Ostern inmitten der Fastenzeit. Eigentlich ein prophetisches Wort aus dem Jesaja-Buch, dem Trostbuch. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt. Das brauchen wir. Neue Anfänge an allen Orten. Ein Hoffnungshauch, weiß Gott. Wir brauchen ihn in diesen Tagen. Lasst uns diesen vorösterlichen Glanz heute teilen und miteinander singen und feiern. Lasst uns einstimmen in die Worte von Psalm 84, Psalm 84, die Nummer 734 in den Gesangbüchern, im Wechsel und in ganzen Versen gesprochen. Wir beten ihn in zwei Gruppen und wir beginnen mit der Gruppe, die dem Lesepult, dem Ambo, zugeordnet ist.
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.
Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.
Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Die loben dich immer da.
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln.
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion.
Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs.
Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten.
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte.
Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt.
Gloria, Gloria.
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ein Wort aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums, das uns durch diese Woche begleitet. Gott des Lebens, Gott der Heilung, Gott der neuen Schöpfung. An diesem Morgen stehen wir wieder vor dir mit unseren Welten. Der Welt und dem Leben, aus dem wir kommen, mit allen Bildern und Erlebnissen und Eindrücken, auch den Gewaltsamen, auch dem Aufgewühlten und Bedrohlichen, das uns begleitet. Und der Welt deiner Verheißungen, diesen Räumen vom getrösteten Leben, den befreiten Herzen, den gesegneten Wegen. An diesem Morgen stehen wir wieder zwischen unserem Glauben, unseren Hoffnungen, der Botschaft Jesu Christi von der Feindesliebe und der Vergebung, und einer Welt, in der der Hass gedeiht und nach Vergeltung gerufen wird und in der der Unmensch sein Unwesen treibt. Lass doch diese Welt nicht auseinanderfallen. Bringe sie zusammen in deinem Horizont, heile auch in unserem Leben, damit wir aufrecht gehen, voller Hoffnung, Kraft, Mut zum Neuen und zur Klärung. In der Stille bringen wir dir, was wir in diesen Gottesdienst getragen haben, und öffnen dir unser Herz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auf deine Hilfe vertraue ich. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht am Anfang der Apostelgeschichte. Nach Pfingsten entsteht die erste christliche Gemeinde, die Urgemeinde. Die Apostel sind als Zeugen Jesu in Jerusalem. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 3 die Verse 1 bis 8 und lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an! Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof. Und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen aus dem Gesangbuch die Nummer 396, die Verse 1 bis 2 und 6, Jesu, meine Freude.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir werden an diesem Morgen weit hineingeführt in die Erzählung vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu. Der Verrat des Judas hat stattgefunden. Mit den Hohepriestern und Hauptleuten hat er besprochen, wie er Jesus ohne Aufsehen ausliefern kann. Mit seinen Jüngern feiert Jesus noch einmal das Passafest. Er stiftet das Mahl, das sie verbindet. Noch einmal redet er mit seinen Jüngern und vor allem mit Petrus und sagt: Der Satan hat euch begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und er sieht besonders Simon Petrus in die Augen und sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Petrus antwortet: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus antwortet: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und dann kommt Gethsemane und Judas tritt auf. Und sie nehmen ihn fest und da stehen wir jetzt. Der Predigttext für diesen Sonntag, Letare, steht im Lukas-Evangelium. Die im 22. Kapitel, die Verse 54 bis 62. Sie ergriffen ihn, Jesus aber, und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm. Denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Nelly Sachs, die jüdische Dichterin, war der Ansicht, dass der Augenblick, den uns Lukas erzählt, den uns Lukas noch pointierter, noch sensibler erzählt als die anderen Evangelien, dass dieser Augenblick unser Wohnort ist, der Wohnort des Menschseins. O, das spitze Messer des Hahnenschreis, der Menschheit ins Herz gestochen. O, die Wunde zwischen Nacht und Tag, die unser Wohnort ist. Sie meint den Augenblick der Dämmerung, wenn sich die Sonne am Horizont zeigt. Wenn der Hahnenschrei uns weckt aus dunklen Träumen und Ängsten, aus der Angst vor allem, aus unserem Kleinmut, auch aus unseren Lügen. Wenn Licht fällt auf unser Tun und Lassen, wenn wir für einen dämmerigen Moment sehen und zu fühlen beginnen, wer wir eigentlich sind, wenn wir zugleich sehen und fühlen, wer wir gerne wären oder wer wir gern gewesen wären oder eigentlich sein müssten. Anlass für diese Worte von Nelly Sachs waren die Geschehnisse in den Vernichtungslagern, den Lagern der Entmenschlichung und des Verrats am Menschsein und auch am eigenen Selbst. Dort war es täglich, stündlich, minütlich erfahrbar und sichtbar. Der Verrat an der Mitmenschlichkeit, an der Liebe, an der Treue, an der Gotteskindschaft, an der Geschwisterlichkeit. Verrat, Verrat, Verrat. So wie auch in diesen Tagen und Wochen die Hahnenschreie jedes neu beginnenden Tages über den Trümmern und Bombenkratern zerstörter Leben und Wohnungen und Hoffnungen klingen. Verrat, 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 Verrat am edelsten, was uns Menschen geschenkt ist und anvertraut ist, Verrat an der Liebe. Es ist so merkwürdig. Im Lukas-Evangelium konzentriert sich sehr vieles auf Petrus. Es wird nicht erzählt, wie die anderen Jüngern angesichts der Festnahme Jesu fliehen. Die Passionsgeschichte fokussiert mehr als auf andere auf ihn, auf Petrus. Sie zeigt ihn aber nicht als einen kläglichen, jämmerlichen Menschen und als einen Versager. Sie zeigt ihn als einen Menschen, der gut sein will, der dann von der Angst überwältigt wird, der seinem eigenen Selbstbild zum Opfer fällt. Sie zeigt ihn auf seinem Weg ins Lügen und ins Verleugnen. Sie zeigt ihn schonungslos und ohne Beschönigung als einen Menschen, der auch unsere Sympathie verdient, weil er uns so nahe ist. Sie zeigt ihn als einen Menschen im Moment des Selbstverlustes. Er bricht zusammen und weint laut, heult herzzerreißend in den beginnenden Tag hinaus. Die Passionserzählungen aller Evangelien werden ihn dann aber auch zeigen als einen Menschen, der angesehen wird und der auch angesehen ist auf eine einzigartige Weise. Das spitze Messer des Hahnenschreis, das grelle Licht, der Stich im Herzen, die Trauer, das Entsetzen über den eigenen Verrat, sind das unsere Wohnorte? Sind wir dort zu Hause? Auch eine andere bedeutende jüdische Stimme dieser Generation äußert sich zu Petrus. Die Wienerin Ilse Eichinger, sie sagt, wir müssen unterscheiden zwischen Verrat und Verleugnung. Wir haben die Wahl zwischen Petrus und Judas zu verleugnen oder zu verraten. Das schreibt sie 1950 in ihr Notizbuch. Der Verräter lügt nicht. Er springt ganz einfach auf die andere Seite. Das ist Judas. Er positioniert sich. Er bricht einen Kodex, eine Regel, eine Ordnung, die Ordnung, in der er bisher stand, für die er bisher gelebt hat. Er bricht auch die Macht des Schweigens. Er lügt nicht. Er ist nicht still. Der Verleugner dagegen weiß nichts, kennt nichts, sieht nichts, hat nichts gehört, kennt sich nicht aus, weicht aus, folgt unübersehbar dem Diktat der Vorsicht und meistens der Angst. Der Verräter weiß, kennt, sieht, hat gehört, kennt sich aus, aber er wechselt die Seiten. Vielleicht folgt auch er der Angst, vielleicht mehr noch als der Verleugner, einer anderen Angst, der Angst, zu den Verlierern zu gehören. Aber wir wissen auch, Judas wird verzweifeln. Es gibt noch einen dritten, neben dem Verleugner und neben dem Verräter, und das ist der Mensch in der Nachfolge. Auch er weiß, kennt, sieht, hat gehört, bleibt sichtbar. Und das wollte Petrus ja sein. Von Beginn an, ich habe keine Angst. Habt auch ihr keine Angst. Das ist nicht Petrus, Sie wissen es. Das sind die Worte Alexei Nawalnys, die uns überdeutlich in den Ohren liegen. Ich habe keine Angst, habt auch ihr keine Angst. Ich lese ein wenig aus einem Protokoll, das Nawalny dokumentiert bei einer seiner Gerichtsverhandlungen. Kürzlich hat mir jemand geschrieben, du Nawalny, warum sagen dir eigentlich ständig alle, halt durch, gib nicht auf, du musst es überstehen, beiß die Zähne zusammen. Aber was hast du denn eigentlich zu überstehen? Du hast doch in einem Interview gesagt, du glaubst an Gott. Und es steht ja geschrieben, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dann geht es dir doch bestens. Und ich dachte mir, da versteht mich jemand richtig gut. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge. Aber dieses Gebot habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedauere keinesfalls meine Rückkehr und das, was ich gerade tue. Denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar so etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung, und er meint damit die Bergpredigt, steht. Ich habe das Gebot nicht verraten, so Nawalny in diesem Schlussplädoyer. Zweimal ist an Petrus der Ruf ergangen, folge mir nach. Das schreibt ein anderer, nämlich Dietrich Bonhoeffer in seinem 1937 fertiggestellten Manuskript Nachfolge. Und Petrus beschäftigt ihn in diesem Buch über alle Maßen. Zweimal ist an Petrus der Ruf ergangen, folge mir nach. Es war das erste und das letzte Wort Jesu an seinen Jünger. Sein ganzes Leben liegt zwischen diesen beiden Rufen. Das erste Mal hatte Petrus am See Genezareth auf Jesu Ruf hin seine Netze, seinen Beruf verlassen und war ihm aufs Wort gefolgt. Das letzte Mal trifft ihn der Auferstandene in seinem alten Beruf, wieder am See Genezareth. Und noch einmal heißt es, folge mir nach. Dazwischen lag ein ganzes Jüngerleben. Zitat Ende. An dem dramatischsten Punkt dieses Jüngerlebens, dort, wo Petrus sich eigentlich am weitesten hinausgewagt hat in die Nachfolge, dort, wo er mit seiner Angst, mit seinen Zweifeln, mit Verleugnung, Verrat, Selbstverlust konfrontiert ist, wie nie zuvor, dort, wo die Ethik der Nachfolge ihre härteste Prüfung hat, dort steht er in der Dämmerung dieses Morgens im Haus des Hohen Priesters, in das er sich als einziger der Jünger hineingeschlichen hat. Lukas ist ein Meister im Erzählen. Es ist eine ausdrucksvolle frühmorgendliche Szene, noch ist es Nacht, die Feuer brennen, Das große Licht ist noch nicht da. Die Gesichter liegen noch im Halbschatten. Es ist kalt im Innenhof des hohepriesterlichen Anwesens. Dorthin hat man Jesus abgeführt. Feuer sind entzündet. Die Menschen wärmen sich. Es ist die Ruhe nach dem Sturm. Die Dramatik der Gefangennahme liegt hinter ihnen. Endlich Zeit, darüber zu reden, zu sinnieren, nachzudenken, ins Gedächtnis zu holen. Die Menschen drängen sich zusammen. Die Wärme tut gut. Das im Feuer knisternde Holz füllt die Momente des Schweigens. Und er, der noch vor wenigen Stunden behauptet hat, er wolle mit Jesus auch ins Gefängnis und in den Tod gehen, schleicht sich hinterher. Von Ferne lesen wir. Aber dann zieht es ihn doch zu den Menschen im Hof des Hohenpriesters. Die Dunkelheit bietet ihm Schutz. Was zieht ihn hin? Angst um Jesus von Nazareth, Neugier. Er ist nicht nur der Verleumder, der da am Feuer sitzt. Vielleicht ist es ein unbezähmbarer Mut, der trotz allem in ihm liegt, der ihn dorthin geführt hat. Oder Wut oder Enttäuschung oder Fürsorge, Liebe, Empörung. Von allem etwas, wer weiß das schon. Und plötzlich sitzt er diskret in der Runde und ein Sklavenmädchen, eine Paidiske im Griechischen, sieht ihn an, als ihn eine Magd am Licht sitzen sah. Eine, die selbst wie eine Verlorene in dieser Nacht um das Feuer sitzt. Es ist der dichteste und dramatischste Moment. Sie kann ihren Blick nicht mehr von ihm, von Petrus, wegwenden. Es geschieht etwas zwischen ihr und ihm. Und dann spricht sie es aus. Sie sagt es nicht zu Petrus. Sie fragt nicht, wer bist du eigentlich? Sie sagt es in die Stille des Moments hinein. Er ist auch einer, der mit dem Gefangenen gegangen ist. Und dann wird er gesehen. Er fällt auf. Man kennt ihn dort nicht, hat ihn vielleicht gesehen bei Jesus. Und dann muss er sich entscheiden. Verrät er Jesus wie Judas? Oder lügt er? Verleugnet er? Ich kenne ihn nicht. Die Situation spitzt sich zu. Und es ist nicht mehr nur das Mädchen. Es ist ein weiterer aus der Runde, der Petrus identifiziert. Nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Und dann vergeht, anders als in den anderen Evangelien, eine ganze Stunde, eine höllische Stunde der Anspannung, der Angst und der wachsenden Aggression, bis eine dritte Stimme hörbar wird. Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Er kann es beschwören, wahrhaftig. Und Petrus antwortet jedes Mal und sagt jedes Mal dasselbe. Frau, ich kenne ihn nicht. Mensch, ich bin's nicht. Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und dann messerscharf der Hahn. Aber Petrus rennt nicht hinaus. Es ereignet sich noch etwas, dessen Größe und Bedeutsamkeit uns erst nach Ostern erkennbar und bewusst wird. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er, der dort umringt von den Soldaten und in Fesseln steht, sieht viel mehr als nur die Wahrheit des Zusammenbruchs des Petrus und seines menschlichen Versagens, sieht seinen Mut, sieht seine Angst, sieht seine Ohnmacht, seine Menschlichkeit so, wie er es auf seinem ganzen Weg von Galiläa nach Jerusalem gesehen und gelebt hat und noch am Kreuz mit den Schächern leben wird. Menschsein aus der Vergebung, Heilung aus der geschenkten Liebe, Mut aus dem neu übereigneten und wahrhaftigeren Ich. So wird Petrus aufbrechen nach Ostern, sich selber neu gegeben. So wird er ein Fels, dieser Fels. Ich bewahre mich nicht. Ich fiel mir aus der Hand. Ich flügelschlagend fiel auf den Kies. Die Flügel schlagend mit ausgebreiteten Flügeln, ich bewahre mich nicht, mit ausgebreiteten Flügeln verlasse ich's. Hilde Domin. Jetzt in dieser Situation kann Petrus es nicht verstehen. Er muss hinaus in den Zusammenbruch, in den Zusammenbruch seiner Moral, seines Hochmuts, seines Selbstbildes. Er kann es nicht verstehen, aber er wird es verstehen. Und die Tatsache, dass er zusammenbricht, dass ihn sein Gewissen zu Boden reißt, dass er überhaupt erschüttert ist, menschlich im Blick auf seine Überzeugungen, im Blick auf das Evangelium, zu dem er aufgebrochen ist, im Blick auf seine Freundschaft mit Jesus, im Blick auf seine gesamte Lebenskonzeption, im Blick auf Gott, das schon macht ihn zu einem herausragenden und für uns fassbaren Menschen, zu einem menschlichen Menschen, der weiß, wie sehr wir alle aus der Vergebung leben. Er selber geht mit seinem gesammelten Hochmut durch diese Situation und mündet in der Vergebung, die ihm zuteil wird. Er wird zum Verleugner, aber nicht zum Verräter. Er bleibt nicht der Verleugner, sondern gerade darin wird er zum Nachfolgenden, denn eben darin besteht ja der Inhalt der Botschaft, die Jesus zu den Menschen trägt. Wir leben aus der Gnade und aus der Vergebung. Und Bonhoeffer tut das Gleiche. Und andere meine ebenso. Und ich meine auch Nawalny, meine Meinung. Und wir haben ihren Namen auf die Wände unserer heimlichen Kirche geschrieben. Der gute Hirte, der verlorene Sohn, Petrus, der auf dem Wasser geht, Maria und Veronika und Hieronymus und der singende Franziskus und wie sie alle heißen. Sie alle, Gebrochene, Aufgewühlte, Wiedergefundene, Auferbaute, Ermutigte, Menschliche. Und so auch wir in diesen Tagen, so auch wir. Das ist die Mitte dieser Botschaft. Und eben hier ist unser Wohnort als Kirche. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir halten Fürbitte und singen zwischen den Bitten die Kyrie-Strophe, Kyrie Eleison. Herr Sattelberger wird es intonieren und wir stimmen dann mit ein.
Sollten wir mehr bitten in diesen Tagen, Gott, als um deinen Heiligen Geist, um wenigstens ein Quäntchen himmlischer Weisheit in den Menschenherzen, um etwas Barmherzigkeit und Güte in diesem Leben, um das, was verbindet und dem Frieden dient. Um diese Gaben bitten wir dich an diesem Morgen für unser Leben, für unsere Begegnungen, für die Unruhe unseres Herzens und ganz besonders für die Menschen, die durch Gewalt und Hass entwürdigt, gefoltert sind. Wir beten für alle, deren Lebensgrundlagen durch Krieg und Hass zerstört sind, für alle, die um Menschen trauern, für alle, die sich ohnmächtig fühlen. Für sie rufen und bitten wir.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Bewahre uns vor Hochmut und Eitelkeit. Lass uns zu Menschen der Freude füreinander und für andere werden. Bewahre uns vor dem Misstrauen, das uns klein und bitter macht. Hilf uns, in Offenheit aufeinander zuzugehen, im kleinen und in den großen Bezügen dieser Welt. Gib, dass wir die Augen nicht verschließen vor dem, was die Menschen die in unserer Stadt leben, die in unsere Stadt kommen, bewegt. Lehre uns Tag für Tag, was es heißt, in der Nachfolge Jesu Christi zu leben und zu handeln. Statte uns aus mit der Gabe der Veränderung, wache über unsere Angst und über unsere Sprache. Das bitten wir und singen.
Kyrie, Kyrie. Kyrie, Kyrie, eleison.
Wir denken an die Menschen, die Verantwortung haben in der Politik. Wir für uns alle, in deren Macht es steht, etwas für den Frieden in der Welt zu tun, Armut und Elend zu lindern, zu trösten, aufzubauen. Wir beten für die Menschen, die in der Seelsorge und Begleitung von Sterbenden und Kranken tätig sind, hier bei uns, in den Pflegeheimen und Kliniken, aber auch in den Krisengebieten dieser Welt, für alle, die sich dorthin aufgemacht haben unter der Gefahr ihres Lebens.
Für sie alle und für Menschen, an die wir in diesen Tagen besonders denken, in der Nähe, in der Ferne, rufen wir.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Mit Jesu Worten beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Solange wir Atem holen, das ist die Nummer 193 in den neuen Liederbüchern, die Strophen 1 bis 4.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 349,60 € und wird für die eigene Gemeinde eingesetzt. Herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für die evangelische Studentenhilfe bestimmt. Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl schreibt dazu: Die Studienhilfe unterstützt Studierende der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und Theologiestudierende. Die finanziellen Rahmenbedingungen von Studierenden variieren stark. Mit ihrem Beitrag helfen sie wesentlich mit, dass alle eine gute theologische Ausbildung machen und einen Beruf in unserer Landeskirche ergreifen können, beispielsweise als Pfarrerin oder als Diakon. Wir sind als Landeskirche dankbar für die jungen Menschen, die sich auf diesen Berufsweg gemacht haben. Sie sollen nicht an finanziellen Hindernissen auf ihrem Weg scheitern. Wir bitten daher herzlich um Ihr Opfer und Ihre Fürbitte. Herzlichen Dank für Ihr heutiges Opfer. Und wir laden Sie ein zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen. Gleich heute Abend um 18 Uhr findet in der Leonhardskirche ein heilsamer Gottesdienst statt. Er ist geeignet für Kranke und Gesunde und dient der körperlichen Unterstützung und psychischen Unterstützung und Stärkung der Selbstheilungskräfte. Mit Pfarrerin Stefanie Fritz, Diakonin im Ruhestand Cornelia Götz, Pfarrerin Susanne Joos, Pfarrer Eberhard Schwarz und Team. Herzliche Einladung. Und am Donnerstag, dem 14.03. von 17 bis 18 Uhr findet hier in der Hospitalkirche wieder eine Kirchenführung statt. Und die Führung unternimmt der erste Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Matthias Felsenstein. Herzliche Einladung. Und am kommenden Samstag, den 16.03., findet von 10 bis 12 Uhr hier eine Meditation statt. Das Thema lautet: Abel, steh auf. Und das ist ein Zitat von Hilde Domin. Und die Leitung und Begleitung hat Regina Fries, Meditationsbegleiterin via Cordis. Und sie begleitet im Sitzen, in der Stille und im Herzensgebet und durch spirituelle Texte und Impulse sowie einfache Übungen zu Atem- und Körperwahrnehmung. Es ist eine Anmeldung erforderlich und der Kostenbeitrag beträgt jeweils 20 Euro. Und dann wieder herzliche Einladung für den kommenden Sonntag zum Gottesdienst hier um 11 Uhr mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und alle näheren Informationen zu den Veranstaltungen und zu einem Blick voraus auch in die übernächste Woche können Sie Ihrem Liturgieblatt entnehmen.
Schön, wenn Sie noch einen Moment Zeit im Anschluss an den Gottesdienst haben zum Gespräch, zum Kaffee, Tee und zur Begegnung. Nun bitten wir Gott um den Segen. Geht in diesen Tag, in diese Woche, im festen Vertrauen auf Gottes Zuspruch und Segen, auf seine Begleitung. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Geht es, dass wir die Friedensbitte noch singen? Habe ich vergessen.
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn nur unser Gott.